Oma hat mir das alles, glaube ich, schon im Kopf irgendwie so. Und die schwebt ja über allem. Und wenn ich irgendwas falsch mache, dann zeigt sie mir das auf irgendeine Weise. So, dann habe ich am nächsten Tag einen platten Reifen. Und dann weiß ich, ah, war vielleicht nicht so schlau. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn die Politik einfach auch den Leuten, die ehrenamtlich in der Stadt unterwegs sind, irgendwas zurückgibt. So einfach, weiß nicht, sei es eine Bahnkarte oder einmal im Monat umsonst Bahn fahren oder irgendwie solche Sachen, weil es gibt so viele Menschen, die sich engagieren, sei es jetzt bei uns in der Tafel, sei es in den Sportvereinen, überall, und die kriegen echt nicht viel zurück so von der Politik. Und ich sag mal so, ohne die ganzen Nasen würde das nicht funktionieren. Oh, das ist ja jedes Mal, wenn man im Urlaub irgendwo ist, denke ich immer so, oh, wie schön ist es eigentlich in Hamburg. Also ich freue mich dann immer so, oh, es ist so ruhig, es ist so gechillt, man hat das Meer, also die Elbe, man hat die Alster, man hat so viel Grün. Und ich bin in den Walddörfern aufgewachsen, da ist es auch noch echt sehr, sehr ruhig. Also ich freue mich jedes Mal, und als ich meine Frau kennengelernt habe und ihr quasi Hamburg schmackhaft machen musste, das war ein bisschen, da habe ich erst gemerkt, was es noch alles hier gibt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Vorstandsvorsitzende der Hamburger Tafel, Mats Regenbogen. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist 1988 in Hamburg auf die Welt gekommen und auch dort aufgewachsen. Seit deiner Kindheit bist du für und mit der Hamburger Tafel in der ganzen Stadt unterwegs, denn die Gründerin Annemarie Dose ist deine Großmutter. Du bist gelernter Sozialökonom und seit 2018 Vorstandsvorsitzender der Hamburger Tafel. Zudem bist du Gründungsmitglied des bekannten Männerchors Hamburger Goldkehlchen und sportlicher Leiter der Hockeyabteilung des SV Bergstedt. Du lebst in Hamburg, bist verheiratet und hast 3 Kinder. Du bist Vorstand der Hamburger Tafel, sportlicher Leiter eines Hockeyvereins, wie ich gerade erzählt habe, und singst bei den Hamburger Goldkehlchen. Was antwortest du, wenn du auf einer Party gefragt wirst, was du machst? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Boah, das Erste ist immer die Tafelgeschichte, ehrlich gesagt, die ich sage. Aber dann stellt sich immer relativ schnell heraus, dass das mein Hobby ist in dem Gespräch. Und daraufhin ist dann, ja, das ist eigentlich immer so ein ganz guter Einstieg, aber es ist schon immer sehr, sehr viel, wenn ich das so höre. Ich weiß es ja immer nicht. Ich stehe morgens auf und erledige meine Sachen.
Früher wurde ja, wenn man im Hotel eingecheckt ist, nach dem Beruf gefragt. Was würdest du denn da eintragen?
Sportlicher Leiter in einem Hockeyverein. Ja, tatsächlich.
Also Hamburg und Hockey, mehr geht ja gar nicht. Ne? Nee. Wie bist du denn in Hockey reingerutscht?
Das ist quasi die andere Seite. Es gibt einmal die Tafelgeschichte und der andere Teil meiner Familie, also mein Papa, die Seite, das ist so eine richtige Hockeyfamilie. Und da sind wir quasi, der war Hockeytrainer, mein Opa war einer, der Nationalmannschaft gespielt hat. Und so bin ich dann quasi in so einem Verein groß geworden, habe da quasi nur meine ganze Jugend verbracht.
Gab es gar keine andere Möglichkeit? Also einen Fußball hast du nicht gesehen in deiner Kindheit?
Tennis gab es immer noch, weil Das war immer nebenan. Aber nee, Fußball war nur so zum Aufwärmen. Aber tatsächlich musste es immer Hockey sein. Man hatte da keine richtigen Optionen bei uns in der Familie.
Beim Geldeinsammeln hast du ja unwahrscheinlich viel Talent entwickelt. Offensichtlich der Hamburger Tafel, die ist zumindest bekannt und der geht's hoffentlich auch gut. Wie weit hat es denn beim Hockey gereicht?
Nicht ganz so weit, ehrlich gesagt. Da habe ich nach der Jugend dann lieber oder festgestellt für mich, dass ich eher so ein Trainertyp bin, Trainer, und eher so die anderen unterstütze, weil ich, da hat es nicht ganz gereicht, nee.
Funktioniert denn für dich nur dieser Dreiklang? Also Singen bei den Goldkehlchen, das ist ja auch irgendwie wieder mehr als ein Hobby, weil da ist ja wahnsinnig viel zu organisieren. Ihr seid wahnsinnig bekannt. Ihr habt vor einigen Wochen 2-mal hintereinander den Stadtpark ausverkauft, habt in der Elbphilharmonie schon gespielt, habt die Charts gestürmt. Mhm. Also alles, was du machst, machst du irgendwie dann doch auch mit sehr viel Talent und sehr viel Erfolg.
Ja, ich bin da auch immer ganz wieder überrascht, wenn ich das so höre. Aber tatsächlich sind das alles Sachen, die man ja nie alleine macht. Und das ist dann immer ganz angenehm, wenn man viele Schultern hat, viele helfende Hände. Das habe ich sowohl im Hockey gehabt, das habe ich in der Tafel und das habe ich auch bei den Goldkehlchen. Da sind wir auch sehr, sehr viele. Und wenn man das sich aufteilt, dann schafft man auch immer viel, ja.
Jetzt sagst du, die Hamburger Tafel ist dein Hobby. Gibt es denn ein Hobby, wo du entspannst? Weil bei der Hamburger Tafel wirst du wahrscheinlich nicht entspannen. Ne?
Das Einzige, wirst du ab und zu mal Fußball gucken. Da ist wirklich sehr entspannt, weil ich ja HSV-Fan bin. Mhm. Und
das ist entspannend, wenn man HSV-Fan
doch.
Ist.
Ja, weil man hat sich man hat sich ja eingestellt jetzt langsam. So. Und deswegen, das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen runterkomme. Aber tatsächlich, in der Tafel ist ja für mich wie, das ist wie eine zweite Familie. Da kenne ich jeden. Da bin ich ja nicht nur auf Events oder habe irgendwelche Sachen zu tun. Manchmal bin ich auch da und trinke Kaffee einfach nur. So, dann ist es auch sehr entspannt.
Wenn jetzt jemand um die Ecke käme, meinetwegen ein Arzt, der sagt, Sie machen viel zu viel, Herr Regenbogen, Sie müssen auf eine der drei Dinge verzichten.
Ja, puh, das wäre schwierig. Da hätte ich echt ein Problem. Aber da würde ich immer sagen, ich habe das ja so Tage aufgeteilt. Morgens bin ich in der Tafel, mittags bin ich beim Hockey, abends bin ich beim Singen. So, also deswegen sehe ich das Problem eigentlich nicht so richtig.
Okay, aber wenn es so wäre?
Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, leider echt auf den Gesang verzichten, ehrlich gesagt. Das wäre das, was am ehesten, aber wobei das echt richtig Spaß macht. Aber den Sport brauche ich schon und die Tafel ist, da fliegt, glaube ich, danach ein Blitz in mein Haus, wenn ich da sage, ich höre damit auf, gibt Oma von oben ein Zeichen.
Ja. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die dir hoffentlich auch Spaß macht, unsere Schnellfragerunde, die Hamburg-Lieblinge. Welche ist deine Lieblingskneipe?
Das Fünf in Eppendorf.
Welche ist deine Lieblingssportstätte?
Natürlich das HSV-Stadion.
Welche ist deine Lieblingsstraße?
Der Lehmweg, in dem habe ich lange gewohnt.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Das Museum in Volksdorf.
Das Museumsdorf sozusagen. Genau. Welche ist deine Lieblingsspezialität aus Hamburg?
Franzbrötchen.
Franzbrötchen?
Ja, jeden Morgen. Super. Okay.
Du bist also ja durch und durch Hamburg, jetzt nennst du auch noch Franzbrötchen, bist ja hier geboren und aufgewachsen. Warst du mal irgendwann länger als für eine Urlaubszeit außerhalb von Hamburg?
Ich war tatsächlich mal in Kanada, allerdings nicht jetzt so ein Schuljahraustausch, sondern ich war da wirklich nur so, um länger Ferien zu machen und Englisch zu lernen. Da durfte man bei uns in der Schule so ein bisschen längeren Sommerurlaub machen. Und dann war ich
Wie lange war das? 3 Monate?
Ja, genau. Mhm. Und dann, da habe ich auch Hockey gespielt dann vor Ort und dann bin ich wieder zurück und habe eigentlich immer festgestellt, dass ich hier niemals weg will.
Wann hast du denn gemerkt, dass Hamburg anders ist als andere Städte? Also, dass man unglaublich viel Grün hat, unglaublich viel Wasser hat, Schiffe sind und so weiter und so fort.
Boah, das ist ja jedes Mal, wenn man im Urlaub irgendwo ist, denke ich immer so, oh, wie schön ist es eigentlich in Hamburg. Also ich freue mich dann immer so, oh, es ist so ruhig, es ist so gechillt, man hat das Meer, also die Elbe, man hat die Alster, man hat so viel Grün und ich bin in den Walddörfern aufgewachsen, da ist es auch noch echt sehr, sehr ruhig. Also ich freue mich jedes Mal und als ich meine Frau kennengelernt habe und ihr quasi Hamburg schmackhaft machen musste, das war ein bisschen, da habe ich erst gemerkt, was es noch alles hier gibt.
Deine Frau kommt aus Düsseldorf,
ja,
richtig?
Genau.
Wäre das eine Option für dich gewesen? Ich sag mal, im Karneval singt man ja auch gerne. Also das Singen hättest du da machen können.
Ja, wir sind zum Karneval auch immer da. Das ist so der Deal. Aber tatsächlich, nee, keine Chance.
Und deine Frau hat sich daran gewöhnt oder gibt es immer mal wieder Gespräche darüber?
Nee, die hat das, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das keine Option ist, dass ich aus... Also ich bin wirklich so, ich würde hier echt nicht weggehen aus Hamburg.
Deine Teenagerzeit hast du, wenn wir jetzt alle richtig rechnen, so Anfang der Nullerjahre hier erlebt. Wie hast du Hamburg denn Anfang der Nullerjahre erlebt?
Ich war voll in so einer Hip-Hop-Welle, bin ich mitgesurft und war so da unterwegs und habe mir die ganzen Sprayereien immer angeguckt, die ganzen Bands. Das war echt eine coole Zeit, ehrlich gesagt. Wir waren immer viel mit größeren Jungs unterwegs, Skateboards und sowas. Das war schon cool und da haben wir die Stadtteile alle quasi einzeln erobert.
Waren das für Bands, denen du so gefolgt bist auf Konzerte?
Dynamite Deluxe, die Beginner, also ich habe die so alle irgendwie gehört. Ich fand das war richtig cool, das war so meine Musik.
Und an welchen Orten hast du abgehangen?
Wir waren viel bei uns im Alstertal, haben abgehangen und dann sind wir irgendwann in die Stadt mit den...
Gibt's da Orte des Hip-Hops im Alstertal? Nee.
Ja, doch, ja? Klar, da wurde auch gesprayt und so. Da gab's auch so ein paar Ecken, wo dann auch mal gefreestylt wurde. Ich war nicht so gut da drin, aber doch, das gab's schon. Und sonst sind wir dann in die Stadt gefahren mit der Bahn. Das war echt immer so ein Abenteuer, so wenn man dann in die Bahn gestiegen ist und dann in die City rein. Das war schon cool.
Was ist denn vom Hip-Hop von damals für dich übergeblieben? Trägst du noch weite Hosen oder kriegst du noch romantische Gefühle, wenn du so diesen Farbduft riechst?
Ja, das kriege ich zum einen. Dann habe ich mich natürlich gefreut hier über die Ausstellung. Eine Stadt wird bunt. Das war richtig cool.
Großartig.
Da habe ich mich richtig gefreut. Und sonst ist ja das Schöne, dass die Bands ja immer noch weiter ein bisschen Musik machen meistens. Auch wenn manchmal in anderen Konstellationen da ein bisschen entspannter. Aber da freue ich mich immer drüber. Und sonst, aber ich höre die ganzen, ich habe in meinem Auto tatsächlich noch einen CD-Spieler. Und ich habe die ganzen alten CDs und schmeiße die da rein und dann probiere ich meinen Kindern so ein bisschen die Mucke von früher beizubringen.
Jugend im Alstertal hört sich wohlbehütet an, so sagt man dann immer. War das so?
Ja, doch, das war tatsächlich, also wir hatten einen schönen Garten. Ich bin auch sehr dankbar für, dass ich so aufwachsen durfte. Und da hat sich dann der Bogen mit der Tafel auch immer gespannt, weil da tatsächlich Oma immer gesagt hat, jede Ferien wurde in der Tafel gearbeitet, bevor man in Urlaub fuhr. Mhm. So, also da haben wir da quasi...
Was können Kinder denn oder Heranwachsende da so in der Tafel dann machen? Was sind so deine ersten Erinnerungen? Irgendwie Kartons auspacken und stapeln
genau,
und so?
Genau, unendlich viele Kartons auspacken, unendlich viele Kisten von A nach B schleppen. Da waren wir die Hockey-Jungs meistens dazu geholt, dann waren wir mehrere Jungs, die dann irgendwelche Sachen getragen haben, Autos beladen. Dann hatten wir so Ideen wie, dass meine Oma hatte mal eine Idee mit Salz. Da mussten wir riesige Salzsäcke umfüllen in so kleine 250-Gramm-Tütchen und so. Mhm. Also da wurden wir echt immer... also wir haben wirklich geholfen. Es war nicht nur so fürs Gewissen, sondern wir haben wirklich was gemacht.
Ja. Wann bist du mal damit in Berührung gekommen, gerade wenn du den Orten des Hip-Hops ja gefolgt bist, dass andere vielleicht nicht so wohlbehütet aufgewachsen sind? War das dann eigentlich eher die Tafel?
Ja.
Oder waren das auch so Orte deiner Jugend?
Ach, wenn man so abends unterwegs war in der Stadt, hat man es natürlich schon ein bisschen mitgekriegt. So, aber ich hatte da ja schon, da, ich meine, da war ich ja auch schon, würde ich jetzt sagen, 14 oder so, da war ich ja schon in der Tafel aktiv, da kannte ich die Geschichten von Oma, da bin ich mit Oma manchmal irgendwo hingefahren und habe den Jungs, damals war das ja wirklich noch so, da hat sie das echt unter die Brücken gebracht, so, das war noch nicht so super sortiert, da war noch nicht so richtig der Plan hinter und da hat man schon viel Sachen gesehen, die man glaube ich sonst, die ich sonst nie gesehen hätte.
Mhm. Ja. Hast du denn auch mal Unfug gemacht? Also ist das im Alsterteil möglich? Mhm. Ist es bei der Oma überhaupt möglich? Will man die überhaupt erzürnen?
Ja, wir haben Quatsch gemacht. Ich habe auch viel Ärger gekriegt tatsächlich, aber Oma war natürlich immer die Retterin in der Not. Ja, die war schon...
Was waren denn so Streiche? Klingelstreiche oder war es noch derber? Bist du mal mit einer kaputten Hose nach Hause gekommen, weil du dich rumgerauft hast oder so?
Ich zum Glück war ich immer sehr schwach, deswegen konnte ich mich nicht so richtig raufen. Das ging so ein bisschen an mir vorbei, aber so nicht ganz nüchtern Fahrrad gefahren ist mir auch schon mal passiert. So solche, also jetzt wirklich keine, ich war jetzt kein übler Straftäter, aber wir haben schon viel Quatsch gemacht und waren lange unterwegs und haben die Zeiten nicht beachtet, wann wir nach Hause kommen sollten und so, ja, da gab es schon ein paar Geschichten, wo, aber Oma hat uns dann mal gerettet.
Was waren denn so die prägendsten Stadtteile deines Aufwachsens? War das immer Alstertal oder seid ihr mal umgezogen?
Nee, wir waren immer im Alstertal tatsächlich, da war der Hockeyclub auch direkt gegenüber, das heißt, da sind wir dann immer rumgetigert. Mhm. Hier im Schlumpf war die Tafel, das Büro. Das heißt, da war ich auch sehr viel auf der Ecke. So, das waren so die Hauptspots. Und da man Hockey gespielt hat, ist man ja durch ganz Hamburg gereist. Dann ist man zum Hemmingstädter Weg, nach Flottbek. So, da hat man diese ganzen Hockeyplätze. Jedes Wochenende war man zweimal irgendwo, eigentlich ehrlich gesagt.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Es ist ja so, dass Hamburg ja von den Gegensätzen irgendwie lebt. Und offensichtlich lebst du ja auch so ein Hamburger Leben voller Gegensätze. Also einerseits da im Alstertal, auf der anderen Seite erlebst du halt die Schattenseiten des Lebens in einer Großstadt. Wann hast du denn diese Dimension des Handelns deiner Oma irgendwie mal erkannt überhaupt? Also eine Oma ist halt eine Oma, die gütige Frau in der Familie, die immer auch mal versteckt ein Stückchen Schokolade zusteckt und so weiter. Aber wann hast du gemerkt, dass deine Oma das für die ganze Gesellschaft im Grunde ist?
Das habe ich, also das die ersten Male, als man dann so in der Schule so ein Referat halten sollte und dann habe ich meine Oma genommen. So. Und da hat man erstmal so recherchiert, um was für Zahlen es geht, die man dann natürlich nie begriffen hat. So weiß ich nicht, damals waren das 10 Autos oder so. Und das war schon so, boah, da sind 10 Autos, die ganze Zeit durch die Stadt fahren und die ganze Zeit Lebensmittel einsammeln und das alles verteilen, boah, schon viel. So. Und dann, also da wurde einem das so ein bisschen mehr bewusst, weil man hat ja keine Ahnung, was eine Tonne Lebensmittel ist oder so. Also das kann man ja schwer greifen. Oder konnte ich auf jeden Fall in der Jugend. Mhm. Und dann, ja, als dann so Auszeichnungen kamen und als man dann im Rathaus eingeladen war und dann hat man festgestellt, oh, Oma kriegt hier vom Bürgermeister irgendwas in die Hand gedrückt, da hat man schon gemerkt, das ist jetzt nicht so irgendwie so ein kleines so Gedödel, sondern das ist wirklich was Größeres, was sie verbracht. Dann gab es ja hier einen Park, der nach ihr benannt wurde, da merkt man dann schon so, oh, ja, cool.
Ich gehe mal davon aus, dass dir kein Stadtteil völlig unbekannt ist. Welchen Stadtteil hältst du denn für unterschätzt? Es gibt ja so bestimmte Stadtteile, die werden immer in bestimmten Zusammenhängen genannt. Also Blankenese und vielleicht Eppendorf stehen für Wohlstand. Dann andere Stadtteile wie Billstedt und Stalshoop, die stehen dann eher für die randständigen Stadtteile. Aber gibt es so einen Stadtteil, wo du sagst, Leute, achtet mal auf den Stadtteil?
Jenfeld, lustigerweise. Da ist jetzt unser neues Büro tatsächlich mit der Tafel auch. Und da war ich vorher noch nie.
Ja.
Und es ist echt nett. Also da sind die Leute echt total cool drauf. Der Typ an der Tankstelle ist mega nett. Da ist dann diese Bundeswehr-Universität und so. Und das hatte mich erst vorher so ein bisschen immer irgendwie... Ich war da nie und ich jetzt, wo ich da häufiger bin, ist das super nett. Also da sind auch jetzt nicht so aufgeregte Autofahrer. Da ist es wirklich ein sehr angenehmer Stadtteil. Sind auch schöne Häuser, die ich da sehe. Also da ist irgendwie alles vertreten. Finde ich ganz cool. Ehrlich gesagt.
So richtig weit aus dem Alstertal hat sich ja nicht weggetrieben. Du lebst jetzt in Eppendorf. Versuchst du auch so ein bisschen deine Jugend zu imitieren für deine Kinder?
Naja, wenn ich überlege, dass als ich Kind war, konnte ich rausgehen in den Garten. Das habe ich jetzt in Eppendorf. Da ist man weit weg von dem Garten. Ja, genau, kann man mal in den Park gehen. Aber ja, tatsächlich, Eppendorf ist super schön. Meine Frau hat da einen Laden, zu dem sie zu Fuß hingehen kann. Dadurch sind wir da gelandet. Ich freue mich aber schon, wenn ich irgendwann in die Walddörfer raus darf und wieder.
Ist das der Plan?
Ich hätte nichts dagegen, ehrlich gesagt. Ja, ich fand das schon eine sehr schöne Kindheit.
Ja. Jetzt haben wir ja festgestellt, du bist gerade mal nach Kanada gekommen. Gibt es eine Alternative in Deutschland für dich?
Nee. Also wie gesagt...
Du hast ja durchs Hockeyspielen, vielleicht bist du ja auch mal in eine andere Stadt gekommen. Hat dir da irgendwie gefallen?
Ja,
offensichtlich hast du ja deine Frau in Düsseldorf auch kennengelernt. Also.
Ja, die ist ja nach Hamburg gekommen und habe sie hier getroffen. Also ich finde natürlich so die Küstenregionen schön, so weiß ich jetzt nicht. So Timmendorf ist schön.
Dann einmal Norddeutscher, immer
so. Ja, genau, das finde ich ganz cool. So auch die Promi-Insel Sylt finde ich auch echt richtig cool.
Ja. Ist es denn eher Ostsee oder Nordsee, wenn du jetzt ein Wochenende Zeit hättest?
Nordsee, ja, Surfen und so, das ist schon cool.
Ja.
Wellenreiten mache ich, ja.
Ach, das auch noch?
Wenn ich da irgendwas bin.
Nicht norddeutsch an dir ist eigentlich?
Weiß ich nicht.
Ja. Gehst du auch noch angeln?
Nee, leider nicht, habe ich noch nicht hingekriegt.
Aber das ist vielleicht so eine Alterssache.
Genau.
Jetzt ist ja das Engagement deiner Oma ein gesellschaftspolitisches Engagement auch gewesen. Wie hast du es denn so mit der Politik? Wäre das vielleicht auch eine Alternative gewesen, sich gesellschaftlich zu engagieren, in eine Partei zu gehen? Und welche wäre es?
Was sagt man doch nicht, oder?
Da kann man immer drüber. Ich habe ja nicht gefragt, wen du gewählt hast. Aber für wen würdest du dich denn engagieren?
Ich habe ja durch die Tafel häufiger mal mit der Politik zu tun. Und ich stelle immer wieder fest, dass die... Ich glaube, da wollen viele sehr, sehr viel machen, aber sind manchmal gehemmt durch wen auch immer. Entweder durch den, der da drüber steht, da drunter steht oder der noch was machen muss oder durch irgendeine Vorgabe, die sie erfüllen müssen. Und das ist mir ehrlich gesagt, dauert dann immer so lange und ist so kompliziert. Wenn wir mit der Tafel Sachen machen, uns was Neues überlegen, dann machen wir es einfach so. Und das ist, glaube ich, sobald man da in diese politischen Geschichten reinrutscht, echt anstrengender oder schwieriger.
Okay, du hast also vor allen Dingen Verständnis, aber was dürfte denn besser laufen?
Ach, viele Sachen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn die Politik einfach auch den Leuten, die ehrenamtlich in der Stadt unterwegs sind, irgendwas zurückgibt. So einfach, weiß nicht, sei es eine Bahnkarte oder einmal im Monat umsonst Bahn fahren oder irgendwie solche Sachen, weil es gibt so viele Menschen, die sich engagieren, sei es jetzt bei uns in der Tafel, sei es in den Sportvereinen, überall und die kriegen echt nicht viel zurück so von der Politik und ich sag mal so, ohne die ganzen Nasen würde das nicht funktionieren.
Aber so Bahnfahren wäre ja eigentlich eine schöne Idee, ne? So als Dankeschön. Gerade weil man ja zum Helfen möglicherweise auch mal in einen anderen Stadtteil muss, ne?
Ja, bei uns kaufen die Leute die Bahntickets und arbeiten dann den ganzen Tag ehrenamtlich bei uns und zahlen dann das Bahnticket zurück und sind happy. So, wo man auch denkt, das ist schon cool. So, und wenn man denen das zurückgeben könnte, dass man sagt, ihr kriegt wenigstens die 5 Euro, die ihr hin und her fahrt, geschenkt. Das wäre schon was. Also das wäre so eine Kleinigkeit, wo ich sagen würde, gefühlt wäre das super easy umzusetzen, weil man weiß ja, wer sich engagiert. So, das wissen ja die Vereine. Dann könnte man denen so ein Ding in die Hand drücken. Ich weiß aber, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwelche anderen Gründe hat, weshalb das noch nicht umgesetzt wurde oder solche Sachen. Ich meine, es geht jetzt ja nicht nur um Bahnfahren, aber das wäre schon mal ein Anfang. Wäre ja auch für die Umwelt besser, als wenn alle sich ins Auto setzen.
Aber wenn du dich jetzt mal politisch engagieren würdest, könntest du das ja auch an der richtigen Stelle platzieren. Also wie sieht's aus?
Ja, du hast ja gerade
gesagt. Also du hast ja eine Bekanntheit, du zeigst Engagement. Was hält dich davon ab, dich politisch zu engagieren?
Zeit, glaube ich. Ich glaube, dann würde ich woanders Zeit abknapfen müssen.
Ja.
Also weil ich habe in der Tafel so viel zu tun, dann haben wir so viel Probleme und Aufgaben zu lösen. Wenn ich dann auch noch mehr anhöre, also wenn ich dann noch mehr, das hast du ja gerade selber gesagt, wenn ich habe nicht so viel Zeit, habe ich dann auch nicht. Dann müsste ich irgendwas fast verzichten. Ja.
Wie ist das denn, wenn man so sehr nach außen lebt? Also wie es deine Oma gemacht hat und wie du es ja jetzt auch machst. Wie viel Zeit bleibt denn für die Familie?
Ich schleppe häufiger meine Kinder mit irgendwo mit hin. Also das passiert schon. Die mit, wenn das irgendwie geht, dann nehme ich die mit. Aber sonst ist das schon so, ja, so unendlich viel Zeit hat man dann nicht.
Ja.
Stimmt schon.
Und wie ist das mit Freundschaften?
Ach, die habe ich
durch. Die hast du wahrscheinlich auf jeder Station, ne? Bei den
Goldkirchen, genau.
Das ist ja eine Freundesnummer.
Genau.
Beim Hockey mutmaßlich sowieso. Auch. Und bei der Tafel vermischt sich das wahrscheinlich auch, weil sonst würde das ja gar nicht gehen.
Genau.
Das geht ja nur durch Harmonie als Antrieb, ne?
Das ist so, ja. Tatsächlich. Also in der Tafel ist es natürlich auch so, dass die Leute, also die Freundschaften, die ich da habe, sind natürlich nochmal besonders, weil die Leute sind ja viel älter. Also die sind ja Ü70.
Mhm.
So, das ist natürlich, da sind welche dabei, die kennen mich, seitdem ich 5, 6 bin. Das ist schon lustig. Also das sind coole Begegnungen, die man da hat. Und das ist halt teilweise mehr, als es ist wirklich Familie.
Mhm.
So, und wir sind da nicht so viele junge Leute, die da unterwegs sind. Die jungen Leute müssen arbeiten. In den Semesterferien kommen viele, helfen uns. So als Covid war, haben viele geholfen, die im Homeoffice waren. Das war cool. Aber sonst sind die jungen Leute ja beruflich meistens eingespannt.
Hast du Freunde, die keine dieser drei Felder irgendwie belegen? Also ganz woanders?
Boah, müsste ich jetzt echt überlegen.
So aus der Schulzeit noch? Oder hast du die immer so mit reingerissen in deine Hobbys?
Ja, genau. Meistens habe ich sie mit reingerissen oder die waren eh schon dabei. Bei den Goldkehlchen sind auch jetzt viele mittlerweile, die in der Tafel fahren. So, wenn die jetzt irgendwie eine Viertageswoche haben, dann kommen die auch. Also das ist schon so, dass man da, glaube ich, müsste ich jetzt echt überlegen. Nee, glaube ich nicht.
Wie hast du denn die Schulzeit erlebt? Wenn man schon als Jugendlicher so viel nebenbei macht. Also normale Kinder haben eine Sportart. Du hast aber mindestens zwei große Hobbys gehabt, nämlich auch die Tafel.
Ja, ich hatte zum Glück nicht so große schulische Probleme. Also so jetzt, dass ich, also von den Noten her, dass ich jetzt irgendwo unter Druck war mal oder sowas. Das heißt, das musste ich jetzt nicht, also ich musste nicht zu viel lernen, das ging. Und dadurch hat das ganz gut funktioniert. Und da auch viele Leute aus meinem Hockeyverein in der Schule waren, dann war man am Wochenende mal befreit oder musste freitags nicht zur Schule kommen, weil eine deutsche Endrunde irgendwo war und so. Das war schon nicht schlecht. Aber hat geklappt irgendwie anscheinend.
Ja. Und gab es da Leute, die dich inspiriert haben? Also bestimmten Lehrer oder so, wo du sagst, das war auch ein Vorbild? Oder strahlt über allem immer nur deine Oma?
Ja, meine Oma war schon sehr doll. Und also ich habe das immer bewundert und das ist auch immer noch so. Und wer die getroffen hat, der weiß eigentlich immer sofort Bescheid. Also die war schon eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, die einen relativ deutlich gezeigt hat, was man zu tun hat. Und da ist man dann hinterhergerannt, so. Und das war schon, also das war von erst, also da wüsste ich jetzt nicht, wer da sonst war.
Ja, wir kommen zu den Fragen der anderen Leute und hören hier mal rein.
Ja, hallo Herr Regenbogen, hier spricht Jan Zunke, Geschäftsführer von Springenhof. Kernkompetenz der Springenhof sind ja gewerbliche Immobilien. Insofern liegt die Frage nahe an Sie, was ist denn Ihr liebstes Gebäude in der Stadt oder wo verbindet Sie eine besondere Geschichte zu einem Gebäude?
Ja, wenn ich jetzt wieder HSV sage, ist doof, ne?
Nee, nimm mal was anderes ruhig. Kann ich auch kaum ertragen.
es gibt hier dieses eine Gebäude, ich weiß ja nicht, wie es heißt, am Schlumpf, wo auch die Tafel mal war. Das war echt, das ist ein ganz schönes Gebäude.
Ich weiß gar nicht, wo
direkt
die Tafel war.
Am Annemarie-Dose-Platz,
ja.
Da ist so ein Park und da ist so ein Eckhaus. Da ist auch so ein kleines Café drin.
Okay.
Und dann dahinter ist, da ist so eine Feuerwehr, das finde ich ganz schön. Und ich überlege gerade sonst, ja sowas, ich habe mal auf dem Kiez gewohnt.
Du hast auf dem Kiez gewohnt? Ohne Scheiß.
Ja.
Ich dachte, du wärst die ganze Zeit da lustig im Alzertal unterwegs gewesen.
Ich war 8 Jahre eine WG zum Studieren in der Stadt quasi. Und da gab es natürlich, wir konnten auf den Michel gucken aus unserem Fenster. Das war schon eine coole Zeit. So Hafen. Och,
ja. Okay, also auf dem Kiez irgendwas, noch ein Gebäude? Der Michel? Oder der Michel ist ja nicht ganz
der Michel.
Kiez.
Nein, Hamburger Berg, die Straße war ganz gut.
Roschinskis oder wo
bist
du da?
Ja, genau, Roschinskis. Ja, das war eine gute Adresse.
Okay. Kannst du dich an die Nächte noch erinnern oder ist das so eine graue Zone sozusagen? Ja, gab es da so ganz besondere Abende, wo man, naja, morgens nach Hause kommen gehört ja zum guten Ton, wenn man auf dem Kiez war, ne?
Ja, das sowieso. Bei uns war es halt, da wir da gewohnt haben, waren viele Jungs, die haben dann immer geklingelt und gefragt, und habt ihr heute noch mal Bock? Und so, ja, das war schon gut. Da war schon montags, donnerstags hatten wir schöne Abende. Also jetzt nicht so am Wochenende,
ja,
weil wir da gespielt haben und so, aber unter der Woche haben wir da richtig Party gemacht. Das war cool, weil du halt natürlich nicht nur die Touristen hattest, sondern du hast dann echt mit den Leuten von vor Ort Party gemacht. Das war richtig lustig.
Wir kommen zur nächsten Frage.
Hallo Mats Regenbogen. Hier ist die Schauspielerin Nina Petri. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Also der beste Film aller Zeiten? Das würde ich zu gerne wissen. Ahoi.
Der beste Film? Tatsächlich, jetzt auch wieder gerade geguckt, Pünktchen und Anton.
Durch die Kinder?
Ja, mega.
Okay.
Mega Film.
Richtig in cool. Der Originalverfilmung?
In dieser oder alten, aus den 90ern oder was ist die, oder 2000ern. Ja, richtig cool.
Ja, ich glaube, es gibt noch einen älteren.
Ach so, ja gut.
Schwarz-Weiß möglicherweise sogar.
Du bist oder ja
noch, Aquacolor.
Ja.
Ich bin ja noch ein bisschen älter.
Bist ja noch ein bisschen älter. Also die Version, die für mich die alte ist.
Ja. Ist denn Kino und Film gucken, ist das auch Teil deiner Freizeit? Oder ich sag mal, das ist ja alles so vollgestopft. Bist du Cineast?
Ja. Immer noch, doch, tatsächlich. Ich gehe immer noch ganz gerne ins Kino. Wir waren letztens mal hier in dem, da war ich das erste Mal in der Hafen City, in dem Astor Film.
Ja,
mega. Also da, ich war davor noch nicht drin.
Ja.
Da haben wir uns, was haben wir uns mal angeguckt? Den Bob Marley Film.
Ui.
One Love, glaube ich.
Ist ja.
Ganz cool. Also finde ich echt besser, als wenn man sowas immer im Fernsehen guckt. Also so ein Kinobesuch irgendwie mit meiner Frau zu zweit, das ist schon immer nochmal was Besonderes.
Der Kiez hat zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine sehr wichtige Rolle gespielt, nämlich die Thai-Oase.
Ja.
Wann bist du da das erste Mal hingegangen?
Oh, also ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr ganz. Also da waren wir schon, da gab es die Goldkirche noch gar nicht. Da kam noch niemand auf so eine Idee. Also, da,
die Thai-Oase gilt als Gründungsstätte
sozusagen
der Hamburger Goldkirche.
Ja.
Kannst du dich erinnern? Gibt es da einen Zusammenhang mit dem Alberseck? Weil da geht man ja auch hin und singt mit. Allerdings grölt man dann damit.
Genau.
In der Thai-Oase wird noch halbwegs zivilisiert nach Text gesungen.
Genau, ich glaube, deswegen.
Kannst du dich an den ersten Besuch erinnern?
Der Thai-Oase? Nicht mehr ansatzweise, nee. Zum Glück nicht, glaube ich.
Da ging man auch immer erst spät hin.
Ja,
ne?
Da ging man.
Ich kenne niemanden, der vor Mitternacht dahin gegangen ist.
Nein, genau. Da war eher so, das war eher auf dem Rückweg ungefähr. Ja, aber tatsächlich, ja, da gab es immer schöne Abende. Da haben wir viel gesungen.
Und also die Goldkirchen haben sich dann ja 2016 formiert.
Mhm.
Das ist 8 Jahre her, aber daran kannst du dich noch erinnern, an die Zeit.
Das erinnere ich zum Glück noch, ja. Das war eine coole Zeit und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch so überlegt, was daraus geworden ist, das ist schon echt was Einmaliges. Also
da muss man sich doch kneifen,
ja,
oder?
Ja,
weil ich sag mal, das ist ja wirklich eine Schnapsidee, mutmaßlich im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Und das ist aber etwas, was ja ganz Hamburg irgendwie fasziniert. Also die Konzerte waren innerhalb von einer Minute ausverkauft vor ein paar Wochen im Stadtpark. Weitere Konzerte werden folgen und in ähnlich rasanter Geschwindigkeit ausverkauft. Was ist das, was das ausmacht? Ist es so, dass sich da jeder wiederfindet, weil alle sagen, wir können nicht singen?
Ja, ich glaube, das ist zum einen. Zum anderen ist es natürlich die Sache, dass man auch echt was Gutes tut mit unseren Konzerten oder alle Sachen, die wir machen, wenn wir Pullover verkaufen. Es geht immer für einen guten Zweck. So. Und ich glaube, das wissen die Leute auch, dass das jetzt weht, dass keiner von uns damit Geld verdienen will. Wir treffen uns wirklich montags, trinken Bier, singen und haben Spaß.
Jeden Montag?
Jeden Montag.
Und gibt es denn eine Strafe, wenn man nicht kommen kann oder so?
Ja,
oder
Schöne,
eigenen Geburtstag oder was
nee,
auch immer?
Genau, wenn man nicht kann, dann sagt man einfach Bescheid. Aber ist auch nicht schlimm. Es geht auch darum, es geht ja immer um freiwillig und Bock. Und wenn einer mal keinen Bock hat, dann ist
wie
es...
Wie viele Leute sind das, die da insgesamt sich Goldkirche nennen dürfen?
Ich glaube, so über 80 sind wir schon mittlerweile.
Und wie kommt man da rein oder kommt man da gar nicht mehr rein?
Es gibt immer jedes Jahr ein Casting. Und dann kann man sich mit so einem Video bewerben und dann wählen wir alle zusammen aus und stimmen ab, wer passt, wer Bock hat.
Und wie viele dürfen dann rein?
So viele, wie die Jury für richtig behält. Also es gab mal nur einen, es gab mal 15. Das ist total unterschiedlich. Also das ist auch wirklich so, wenn da einer total passt, dann ist er herzlich willkommen. Wenn man aber merkt, oh, das...
Was muss man denn haben, um bei den Goldkirchen aufgenommen zu werden? Also ihr nehmt auf jeden Fall nur Typen auf.
Genau, tatsächlich sind wir, ja, wir sind
also
nur Männer. Wir sind nur Männer. Dann muss man Spaß am Singen haben, Spaß an der Gemeinschaft, Ich sag mal so, also es trinken jetzt nicht alle durchgehend viel Bier, aber ich sag mal so, man muss ab und zu schon mal eins trinken und deswegen wäre es sinnvoll, wenn man auch gern mal ein Bier trinkt, tatsächlich. Und sonst, ja, es geht eigentlich darum, wenn man merkt, ich habe Lust mit Männern zu singen, dann passt man eigentlich schon ganz gut rein.
Es gibt ja irgendwie keinen wichtigen Ort in Hamburg, den ihr noch nicht bespielt habt. Also selbst die Elbphilharmonie habt ihr ja schon befüllt mit euren Glockengesang. Was kommt denn da noch? Deutschlandtournee? Wollt ihr mal raus aus Hamburg?
Wir hatten ja jetzt dieses Mal beim Konzert den Chor aus Köln zu Besuch. Wenn ich es richtig verstanden habe, besuchen wir die auch mal bei deren Konzert nochmal. Aber das ist auch bei uns mal logistisch ein bisschen schwierig, weil wir alle arbeiten hier und alle zusammenzubringen zu einem Konzert ist schon immer echt schwierig. Also weil, finde mal, 80 Leute, die einfach so nebenbei, neben ihrem Beruf, neben den Familien, dann noch durch Deutschland touren. Wir hatten mal irgendwie so eine Anfrage aus, ich weiß nicht mehr, ob das in Japan oder so, die wollten uns buchen für so ein Wochenende. Und dann haben wir das mal kurz, einmal wurde es in dem Präsidium besprochen, aber es war so aufwendig, dass wir gesagt haben, das ist völliger Quatsch. Also, und wir sind ja nicht aus jetzt 1 Million Platten zu verkaufen, sondern wir wollen ja einfach Spaß haben. Und wenn es uns das allen keinen Bock mehr macht, dann lassen wir es halt wieder so. Mhm. Und wenn das zu anstrengend wird, ist das, glaube ich, ja. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir so unsere 4, 5 Dinger in Hamburg spielen.
Das heißt, ihr habt so einen Geschmacksrat sozusagen, das Präsidium, und ihr gebt so ein bisschen was vor, weil ihr kriegt ja jede Woche wahrscheinlich 20 Anfragen, Firmenfeste und was weiß ich. Und wenn man jetzt 2-mal hintereinander den Stadtpark ausverkauft, könnte man den ja auch 4-mal ausverkaufen.
Ja, genau. Wir haben letztens, das haben wir erzählt, 700 Anfragen pro Jahr haben wir. Das ist schon echt, aber das ist, wie gesagt, wir überlegen dann mal, worauf haben wir Bock. Wir haben auch ganz lange überlegt, ob wir das 2-mal nacheinander im Stadtpark machen wollen, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob die Leute überhaupt Bock drauf haben. Und dann war es irgendwie klar, dass wir gesagt haben, ja, lass es doch ausprobieren, wenn es doof ist, machen wir es halt nicht mehr. So, und dann hat es jetzt allen so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, oh, nächstes Mal 3-mal. Aber so fängt es dann halt irgendwann an, anstrengend zu werden. Ne? Also ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr passiert.
Bei allen 3 Dingen, die du tust nach außen hin, ist Freude ja und Leidenschaft ein ganz wichtiger Antrieb, gar nicht mal Ehrgeiz. Kommt der Ehrgeiz von alleine, wenn man Freude hat? Oder wie schaffst du es, das auch immer alles so erfolgreich irgendwie zu organisieren?
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein großes Thema. Also ich mache nur Sachen, auf die ich richtig Lust habe, die mir Spaß bereiten. Das ist schon ein riesiges Geschenk, dass ich das so machen kann. Und ich glaube, dass man natürlich, wenn man Sachen aus voller Überzeugung macht, dass das dann auch meistens erfolgreicher wird, als wenn man das für das Geld oder für irgendwas, für die Berühmtheit oder was auch immer macht. Sondern ich mache einfach Sachen, auf die ich immer Lust habe. So. Es gibt natürlich auch Tage, da sage ich, oh, jetzt um 8 Uhr dahin, oh, muss das sein? Aber dann quält man sich dahin und dann ist es ja auch wieder gut. So.
Jetzt hast du auf der einen Seite die Goldkirche mitgegründet, die Hamburger Tafel hast du übernommen. Fühlt sich das anders und unterschiedlich an? Ist der Druck bei der einen Sache größer als bei der anderen, weil du das Erbe deiner Oma möglicherweise ja auch kaputt machen könntest, wenn du jetzt Fehler begehst? Oder denkst du gar nicht an Scheitern, sondern immer nur ans Gewinnen?
Ich überlege schon manchmal so, oh, würde Oma das so gut finden? Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die freut sich einfach, dass ich weitermache. Und deswegen kann ich da nicht so viele Fehler machen. Und ich habe ja quasi von ihr gelernt, wie man das alles macht. Deswegen mache ich mir da nicht so groß Gedanken. Ich glaube, dann wäre es auch echt anstrengend, wenn ich mir überlegen müsste, oh nee, jetzt nicht, dass ich das versemmel oder so. Ich mache es einfach mit dem Gefühl, ich treffe die Entscheidung so, wie ich denke. So, und ich hoffe, dass ich immer im richtigen Sinne handle. Und ich habe ja zum Glück auch viele andere, die mich unterstützen, mit denen ich alle Sachen besprechen kann. Ich bin ja nicht die One-Man-Show und sage, so, jetzt machen wir es nur noch das, und sondern wir sind ja schon viele, die auch lange dabei sind. So im Vorstand gibt es jetzt nicht mehr so viele, weil die meisten sind einfach, haben keine Lust mehr, sondern arbeiten einfach jetzt, sage ich, nur noch normal als Fahrer. Aber die frage ich natürlich schon und sage, glaubst du, Ami, fände das gut, wenn wir das wirklich so machen, wenn wir jetzt noch eine Halle dazu mieten? Die wird doch sagen, seid ihr verrückt? Was ist, wenn die leer ist? Und da frage ich schon nochmal so die alten Hasen, was die dazu sagen würden. Ja.
Wer deine Oma jetzt nicht kennt und immer noch nicht gegoogelt hat während des Gesprächs, wie würdest du sie denn erklären? Also sie hat genau vor 30 Jahren, ihr feiert dieses Jahr 30-Jähriges mit einem rauschenden Fest hoffentlich, die Hamburger Tafel gegründet, die vor allen Dingen Menschen in Not, die zu wenig zu essen haben, also gar nicht mal ausschließlich Menschen auf der Straße, sondern eigentlich eine ganz prekäre Gruppe, nämlich die, die gar nicht auffallen, die nämlich irgendwo in Wohnungen sind und zu wenig zu essen haben, hat sie halt angefangen, sehr hemdsärmlich Essen zu organisieren, weil sie halt quasi sehr praktisch auf Supermärkte zugegangen ist und gesagt hat, so, was habt ihr denn, was heute abläuft und so weiter, mal als einfaches Prinzip. Aber was war das für ein Mensch? Was sind es für Regeln, wo du dein Handeln auch nach ausrichtest, die sie dir vorgegeben hat?
Die hat schon immer gesagt, dass man zum einen war ganz, ganz wichtig, zuverlässig zu sein, also nicht nur jemandem einmal zu helfen und dann nie wieder, sondern es war wirklich schon so, dass sie Leute unterstützen wollte und dass die sich dann auch darauf verlassen können, dass, weiß ich nicht, einmal die Woche kriegen sie eine Unterstützung für ihren Haushalt. So, das war ihr schon wichtig, dass es nicht so eine Verpuffgeschichte ist oder was nur einmal ist. Und dann hat sie das auch immer mit voller Leidenschaft und einfach ohne Kompromisse durchgezogen. Und wenn irgendjemand gesagt hat, das funktioniert so nicht, das können wir so nicht machen, hat sie gesagt, das machen wir sowas von so. Und dann wurde das so gemacht. Also die hat da wenig Rücksicht genommen auf Befindlichkeiten oder auf irgendwelche Regeln oder wenn ihr gesagt wurde, du kannst doch nicht, das läuft doch morgen ab, das können wir nicht verteilen, was ist denn, wenn, weiß ich nicht, wenn sich jemand den Magen findet, das machen wir jetzt so, natürlich machen wir das so, das ist noch gut. So, die war schon sehr, ja, die hat auch den Leuten gesagt, was sie zu tun haben, da bin ich zum Beispiel ganz deutlich anders, die war sehr so, okay, wir machen das so und auf geht's, Attacke, und ich frag dann schon nochmal andere. Aber vielleicht liegt es auch am Alter. Sie war ja schon über 60, als sie damit angefangen hat.
Ja. Wann war denn klar, dass du quasi ihr Erbe übernehmen musst? Ich meine, hätte es ja noch eine andere Generation dazwischen gegeben. Und irgendwie ist das aber ja alles sehr zielgerichtet auf dich hinausgelaufen, ne?
Ja, es gab... Ich war dann der Erste mit Führerschein von den Enkeln. So, und dann habe ich sie gefahren überall hin. So ging das dann, glaube ich, los. Und davor hat sie, aber sie hat mich ehrlich gesagt, glaube ich, schon sehr deutlich auserkoren als denjenigen von, wir sind 5 Enkel. Und sie wusste, glaube ich, dass ich da am meisten Bock drauf habe. Mein Bruder arbeitet auch ein bisschen mit, also der hilft, wenn er kann. Aber sie wusste, glaube ich, dass ich dafür sehr empfänglich bin. Und dann hat sie mich als Fahrer erst benutzt. Dann hat sie manchmal festgestellt, dass auf den manchen Veranstaltungen ich quasi gegen die Enkel Hockey gespielt habe, und dann war das natürlich für sie ein perfekter Einstieg. Dann hat sie mir vorgeschoben, meinte, hier, den kennst du doch. Und dann hat sie mal gesagt, unsere Enkel spielen gegeneinander Hockey, jetzt machen sie mal die Tasche auf. So hat sie dann ausgenommen. Und dann, ja, dann haben wir festgestellt, dass wir ein ganz gutes Team sind. Auch zusammen, wenn wir auf Veranstaltungen rumgesandt sind, dann waren wir immer sehr erfolgreich für die Tafel. Und dann wurde das immer mehr. Und als sie immer kränker wurde, bin ich dann mal weiter nach vorne gerutscht. Ja.
Sie hat ja, ich habe das mehrfach erlebt, auf unseren Veranstaltungen auf eine sehr charmante Art und Weise die Leute erleichtert um Geld für die gute Sache.
Ja.
Ist das etwas, was dir auch leicht von der Hand geht, weil du sehr früh gelernt hast, das zu machen?
Ja, ich glaube, das hat sie mir mitgegeben tatsächlich, ja. Das kann ich dann auch manchmal ganz gut. Ich glaube, ich mache es noch ein bisschen anders, weil ich einfach sie hat natürlich diese Großmutterrolle noch, jetzt bin ich immer der junge Kerl, aber das hat ja dann andere Vorteile als der junge Enkel. Ich bin ja auf vielen Veranstaltungen auch häufig der Jüngste und habe jetzt nicht so einen tollen Beruf wie andere, die da rumrennen. Und dann ist natürlich die Geschichte, die ich dann erzählen kann, wie ich da reingerutscht bin, auch immer eine ganz schöne. Und ich glaube, so ein bisschen hat sie mir das vielleicht beigebracht, wie man das macht.
Die Hamburger Tafel wird ganz klar quasi damit identifiziert, dass sie Menschen halt vor allen Dingen mit Lebensmitteln und Sachen des täglichen Bedarfs hilft. Du sitzt auch in der Jury des Anne-Marie-Dose-Preises, der jedes Jahr verliehen wird. Da gibt es ganz viele Vereine, Institutionen und Hilfsgruppen, die in den letzten Jahren schon ausgezeichnet wurden. Gibt es da eine Vereinigung oder eine Institution, die dir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, boah, das fand ich auch gut?
Ja, es gab tatsächlich letztes Jahr die Gewinnerin, ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Verein hieß, aber die haben sich darum gekümmert, dass die Ehrenamtlichen auch quasi Unterstützung kriegen und Beratung, wie man mit auch Problemen umgeht und auch damit, dass man ja häufig mit sehr viel Armut oder mit sehr viel Problemen umgeben ist und wie man das verarbeitet und damit man eben nicht diese ganzen Probleme noch mit nach Hause nimmt, sondern dass man einfach Gutes tut. Ich weiß leider nicht mehr genau den Namen, aber das war auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte, weil ich das auch selber bei unseren Mitarbeitern mitgekriegt habe, wie sehr die manchmal auch leiden und wie viele auch die Sachen mit nach Hause nehmen. So, und das ist dann natürlich schön, wenn man da auch noch einen Verein hat, der einen unterstützt dabei, dass man eben nicht, nachdem man schon den ganzen Tag seine Zeit geopfert hat und gerne für die Stadt unterwegs war, auch noch so viel Baustellen mit nach Hause nimmt, dass man danach nicht mehr schlafen kann. Ja.
Du hast vorhin erzählt, dass ihr unglaublich viele Anfragen habt, 700 Anfragen bei den Goldkehlchen. Bei der Hamburger Tafel geht es ja auch darum zu helfen. Wie gut kannst du denn Nein sagen?
Oh, schwierig. Also ja, eher nicht. Also, aber es ist.
Aber wie regelst du das? Weil ich sag mal, wenn man so bekannt ist wie du, dafür, dass man dafür steht, dass man Leuten hilft und sie unterstützt, kommen ja ganz viele Sachen auf einen zu, weil die Leute denken, ah ja, naja, der hilft ja anderen, dann kann er auch mir helfen. Ja, wie funktioniert das?
Schwierig. Also es ist anstrengend und es ist natürlich auch so, also wir haben das ja auch in der Tafel ganz viele, wir haben ja ganz viele Anrufe von Leuten, die quasi Unterstützung brauchen. Und manchmal können wir sie in der Minute einfach nicht geben, weil wenn das Lager leer ist, wenn die Touren gefahren sind und dann ruft jemand an und weint am Telefon und sagt, ich brauche aber Lebensmittel, ich komme nicht raus aus meiner Wohnung, das ist dann schon, also da muss man, ja, es ist schon anstrengend, doch. Aber also selten ist ein rutscht mir dann ein Nein über die Lippen, dann überlegen wir immer, wie wir es irgendwie hinkriegen. Aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend, ja.
Die Zeiten sind andere als die, in der deine Oma gewirkt hat. Du hast natürlich auch eine andere Sozialisierung nochmal erfahren. Mhm. Welche Impulse hast du denn jetzt der Hamburger Tafel gegeben? Wo habt ihr was anders gemacht? Denkt ihr noch größer, noch schneller? Seid ihr bei Social Media aktiv oder?
Wir fangen jetzt immer mehr an, alles zu digitalisieren. Bei meiner Oma gab es immer nur Zettel und alles und mittlerweile haben wir Computer. Nein, aber also wir haben jetzt, werden die ganzen Pläne werden jetzt alles überarbeitet, weil wir teilweise Touren fahren wie vor 29 Jahren. So, das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, aber bei uns gibt es manche Fahrer, die fahren halt die Tour, seitdem sie denken können. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber du musst jetzt rechts rum abbiegen, dann sagt er, ich mache das seit 29 Jahren, dann will man dem das natürlich auch nicht wegnehmen, weil der hat ja auch irgendwie seinen Teil dazu beigetragen. Aber so, wir fangen natürlich jetzt an, dass wir das immer mehr, ich sag jetzt mal, professionalisieren, dass wir so effektiv wie möglich durch Hamburg fahren und eben nicht mehr 27 Schleifen und drei Autos begegnen sich im besten Fall noch irgendwo und hupen sich einmal an. So, wobei man da auch immer sagen muss, man muss irgendwie einen Weg finden, dass es den Leuten immer noch Spaß macht, weil die Leute, die bei uns helfen, die wollen auch ihre, die wollen ja nicht nur, sind ja nicht nur Arbeitskräfte, sondern die wollen ja auch ihre Kaffeepause bei dem Laden, wo sie seit 1000 Jahren sind, machen. Die wollen auch ihr Mittagessen bei uns in der Tafel noch haben. So, aber solche Sachen, also da werden wir immer professioneller. Das kann man schon sagen. Wir werden immer größer tatsächlich. Also meine Oma hat ja mal mit ihrem eigenen Auto angefangen. Jetzt mittlerweile haben wir, dieses Jahr kaufen wir den 16. Sprinter. Den zweiten LKW wollen wir anschaffen. Wir haben zwei so kleine Elektroautos. Wir haben vier Elektrofahrräder mittlerweile, die durch die Gegend fahren. Also so, solche Sachen, das sind einfach auch Zahlen, die sich einfach, es wird einfach immer mehr. Und es gefühlt kommen immer mehr Leute dazu, die unsere Hilfe brauchen. Ja.
Gibt es Dinge, die dir deine Oma nicht beigebracht hat, die du einfach neu lernen musstest in dieser verantwortungsvollen Position?
Also sie hat mich da schon immer voll mitgenommen, ehrlich gesagt, auch schon früh, auch in diese ganzen Vorstandssitzungen, da durfte ich immer schon dabei sein und zuhören und so. Aber diese ganzen E-Mail und diese Briefe, die ich zum Beispiel jetzt immer bearbeite, das hat sie einfach nicht gemacht. Sie hatte im Büro und sie hatte quasi nie eine E-Mail beantwortet. Sie hat dann immer irgendwo angerufen und gesagt, wir klären das mal schnell am Telefon. Das musste ich natürlich jetzt mittlerweile in der neuen Zeit, muss ich E-Mails schreiben und sowas. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den sie nie gemacht hat, weil sie hat irgendwo angerufen und wenn eine E-Mail ankam, hat sie gesagt, druck mal hier das Ding da aus und dann hat sie da angerufen und hat das geklärt. Und mittlerweile ist das natürlich in dem Umfang, in dem wir das machen, nicht mehr möglich. So, wenn ich jeden anrufen würde, dann also wüsste ich gar nicht mehr.
Ja. Wir sind ja mit Mensch Hamburg auch aktiv gesellschaftlich. Viel kleiner und mit viel weniger Zeitaufwand machen wir das. Und ich sage immer, dass die größten Enttäuschungen im Leben habe ich eigentlich meistens beim Helfen beziehungsweise beim Spendensammeln irgendwie erlebt. Das ist jede Woche irgendein Verdruss, wenn Leute sagen, nö, habe ich keine Zeit oder keinen Bock oder was weiß ich. Wie gehst du denn mit Enttäuschungen im Mund? Erlebst du das auch so?
Ja.
Oder erlebst du die größeren Enttäuschungen beim HSV?
Da ist man ja abgehärtet mittlerweile. Aber ja, tatsächlich ist das natürlich, ja, sagt man manchmal auch, oh Mensch, das muss doch, also ich weiß doch, dass der Firma ABC es ganz gut geht, da wäre das doch jetzt echt okay. Aber ehrlich gesagt, gibt es ja dann immer, es geht ja immer eine neue Tür auf. So, und wenn eine zufällt, dann findet man eine neue Tür, wo es weitergeht. Und wir hatten auch mit unseren, also es ist ja auch mit Mitarbeitern, wir haben ja mittlerweile richtig Angestellte, da gab es natürlich auch manchmal Probleme, die es früher irgendwie nicht gab, weil früher hat jeder einfach geholfen und alle waren gut drauf. Und also das sind natürlich schon so Probleme, die neu sind, aber ehrlich gesagt denke ich immer, dann soll es so sein und gucken wir, wie es weitergeht. So.
Ja. Wie gehst du denn mit Problemen um? Rufst du deine Oma dann an sozusagen und guckst nochmal, wie sie das lösen würde? Oder beziehst du deine Frau mit ein? Oder wie gehst du damit um?
Ich habe schon immer so Leute, die ich frage, um Rat frage, also in verschiedensten Geschichten. Also meine Frau würde ich jetzt nicht nach Hockeyrat fragen zum Beispiel, aber so, ich habe dann immer so, weiß ich nicht, sowas wie, ich weiß nicht, Mentoren heißt es ja, glaube ich, mittlerweile, wo ich schon nachfragen kann. Oder wie gesagt, ich frage an der Tafel Leute, die ewig dabei sind. Aber grundsätzlich, ja, Oma hat mir das alles, glaube ich, schon im Kopf irgendwie so. Und die schwebt ja über einem. Und wenn ich irgendwas falsch mache, dann zeigt sie mir das auf irgendeine Weise. So, dann habe ich am nächsten Tag einen platten Reifen. Und dann weiß ich, ah, war vielleicht nicht so schlau. So ist das dann eher bei mir.
Du wartest auf solche Zeichen oder ja. Du achtest auf sowas?
Ja, doch. Also wenn ich merke, irgendwas geht so ganz schief, dann merke ich, oh, irgendwas, was haben wir denn jetzt gerade letztens überlegt? Dann habe ich ja so ein, da habe ich so ein bisschen tatsächlich.
Du hast seit 2020 die sportliche Leitung des SV Bergstedt inne. Das ist quasi dein Beruf, alles andere ist ja Hobby sozusagen. Genau. Wie ordnest du denn den Beruf dem ganzen Hobby unter?
Das Schöne ist, dass...
Anders muss es ja eigentlich sein, ja. Im Normalleben, bei dir ist es ja wahrscheinlich eher so.
Das Schöne ist, dass es ein Beruf ist, wo ich mit Jugendlichen arbeite, auch mit Leuten, die ehrenamtlich unterwegs sind, also die wollen auch alle. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Leute überzeugen muss, irgendwas zu tun, sondern es ist auch ein schönes Miteinander. Wenn ich da, weiß ich nicht, Trainerfortbildung mache, dann weiß ich, die wollen alle was von mir wissen. So. Und es sind alles so positive Vibes, die man hat. Und das ist natürlich dadurch sehr, sehr, sehr viel einfacher. Kinder, wenn ich Training gebe, dann wollen die Sachen von mir lernen. Das ist natürlich, besser geht's nicht. Also man wird dann bezahlt mit Grinsen von Kindern, die sagen, oh, es hat heute so einen Spaß gemacht. Und dann denkt man sich, ach, also... Das ist schon ein Beruf, der sehr, sehr, sehr schön ist.
Ja. Alles, was du machst, hat mit vielen Menschen zu tun. Was machst du? Natürlich auch Familie, 3 Kinder, eine Frau, große Familie mit Geschwistern und so. Was machst du, wenn du alleine sein möchtest? Wo gehst du denn dann hin?
Oh, bin ich ganz, ganz selten, ehrlich gesagt. Mal so laufen vielleicht. Mal so um die Alster laufen, wobei da sind so viele Menschen.
Auch wieder mit sind auch
1000 Menschen,
verbunden.
Ne? Will ich auch gerade. Aber da wäre ich jetzt mal so allein unterwegs. Aber sonst bin ich eigentlich, vielleicht wenn ich mal so surfen gehe oder am Strand liege und dann alleine so irgendwie ein Buch lese. So lesen mache ich, ist man ja schon sehr allein. Oder mal auf der Terrasse ein Buch lesen. Das wäre so Sachen, wo ich alleine bin. Aber sonst bin ich auch nicht ich bin eher so ein Menschenmensch. Also der so gerne unter vielen Menschen ist.
Wie oft wirst du auf deinen Nachnamen angesprochen? Das ist ja, du hast ja den angeheiratet,
genau.
Sozusagen.
Ja, seitdem ich ihn habe, werde ich sehr, sehr häufig darauf angesprochen. Tatsächlich eigentlich in jedem Gespräch, ja.
Ja. hast du dir das irgendwie zu eigen gemacht, da locker mit umzugehen? Weil eigentlich ist es ja nervig, über einen Namen immer wieder zu sprechen, oder? Hast jetzt keine Regenbogenflagge an deiner,
nee.
an deinem Hemd. Jetzt,
genau, ach, es ist ein schöner Name, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß, dass meiner Frau, der zum Beispiel sehr, sehr viel bedeutet, so, und dann habe ich gesagt, wir leben in meiner Stadt, das jetzt auch deine Stadt ist.
Das hast du so schön eingetauscht, das
so
ist
ungefähr,
ja hochromantisch.
So ungefähr kann man sich, nein, aber also es ist natürlich auch in jedem Gespräch, wenn man sagt, ich bin Mats Regenbogen, dann sagen sie, ach Mensch, also der Einstieg in jedes Gespräch ist auch einfacher als ohne den Nachnamen tatsächlich, ja.
Ja, bist du eigentlich ein richtiger Mats oder eigentlich Matthias?
Nee, Mats, ich hieß schon immer, ja, ich bin Mats, ja.
Du hast vorhin schon Surfen genannt. Was bist denn für ein Urlaubstyp? Wo geht's denn überhaupt hin? Also allerhöchstens nach Norderstedt oder dann doch nochmal richtig raus aus Hamburg oder Deutschland sogar? Hast du was von Europa gesehen?
Ja, doch. Zum Glück hatte ich das große Glück, mit meinen Eltern viel zu reisen. Mhm. Da sind wir in jeden Ferien irgendwo hingefahren mit dem Auto nach Kroatien und solchen Quatsch. Und wir haben echt viel gesehen. Auch richtige Fernreisen. Also da war ich schon viel unterwegs. Dann habe ich immer zu Olympia fahre ich immer irgendwie, probiere ich irgendwo hinzureisen, um mir das live anzugucken. So Sportevents fahre ich gerne irgendwo hin und gucke mir das dann live vor Ort an, so dass ich das große Glück hatte, dass ich schon einige Sachen sehen konnte. Ja.
Du hast auch viel von Hamburg gesehen, wie wir festgestellt haben. Jetzt kommen wir zu Wissenswerten und jetzt kommst du unserer Rubrik rund um Hamburg-Fakten. In Hamburgs Krankenhäusern arbeiten rund 35.800 Beschäftigte. Bist du für Krankenhausserien zu begeistern oder was ist dein liebstes Seriengenre?
Nee, Krankenhausserien so gar nicht.
Was ist es denn?
Ich würde, King of Queens habe ich früher mal geguckt.
Ja?
Das ist so Comedy, ja.
Okay.
Sowas.
Und so Hamburg-Serien, das heißt also die ganze Zeit in Hamburg leben und dann auch noch im Fernsehen? So nee. Hafenkante oder Großstadtrevier?
Großstadtrevier habe ich geguckt, ja, genau, sowas. Aber jetzt auch die neuesten Sachen auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Nee.
Jeden Samstag finden in Hamburg 29 Wochenmärkte statt. An welchem Marktstand trifft man dich am ehesten?
Oh, tatsächlich, ich bin nicht sehr gerne bei Malte Frische Kräuter auf dem Isemarkt.
Ja.
Der ist richtig cool, da hole ich meinen Salat immer. Und es gibt da auch ein ganz süßes Café, Café Hü, da kann man immer Kaffee trinken. Auf dem Isemarkt bin ich tatsächlich, ist ja immer freitags, da großer Fan vom Markt, ja.
Okay. 4% aller DE-Domains sind in Hamburg registriert. Wie hoch ist deine Screentime? Also das wird ja auf dem Handy gerne auch mal angezeigt.
Oh, ganz gering.
Ja?
Ja, ich telefoniere, wenn, und sonst habe ich ehrlich gesagt noch so einen Computer, wo ich so E-Mails und so ein Zeug mache. Auf dem Handy bin ich, wie du auch weißt, manchmal nicht so gut zu erreichen.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und deswegen probiere ich das ganz, ganz, ganz wenig zu nutzen.
Was ist denn dein Mittel gegen schlechte Laune? Man kann sich das, ich meine, allein der Nachname irgendwie, du dürftest ja nie grimmig gucken irgendwie. Regenbogen ist ja irgendwie schon mal sehr positiv belegt. Ja. Aber wann hast du denn richtig schlechte Laune? Mutmaßlich, um nochmal drauf zurückzukommen nach HSV-Niederlagen? Oder HSV, ist das auch mittlerweile eine, also so oft verlieren sie ja nicht. Ich meine, sind immerhin immer wieder gut abgeschnitten, aber nicht so gut, dass sie aufgestiegen sind.
Genau, so, also Fußballniederlagen machen mich schon wirklich immer noch betroffen. Auch diese so Nichtaufstiege und so, das ist schon echt mühsam. So Fußball macht mich, also, aber ich habe auch kleine Kinder zu Hause, wenn die dann so einen angrinsen, da ist man ja schnell dann wieder auf dem Dampfer. Also es geht zum Glück bei mir sehr, sehr schnell.
Ja. Und Hockeyniederlagen?
Ja.
Also die du ja möglicherweise auch manchmal beeinflussen kannst, wenn du sie besser trainieren würdest oder so? Oder wie ist das?
Schrecklich. Aber das Gute ist, es gibt ja immer wieder direkt das Nächste. Das ist ja immer das Schöne. Also das ist ja beim Sport immer das Schöne, dass es ja immer wieder ein neues Spiel gibt. Aber tatsächlich, ja, ich verliere häufig. Aber man gewinnt ja auch dann mal wieder.
Ja. Was bist du denn für ein Papa eigentlich? Du hast jetzt gerade von deinen Kindern gesprochen, die dich angrinsen. Mhm. Was machst du, wenn die richtig ungezogen sind, bockig sind, wie auch immer? Also welchen Stil würdest du dir quasi zuschreiben?
Ich glaube, ich bin schon eher so der lustigere Papa. Und mache viel Quatsch mit denen. Und für die Schimpfereien ist dann meine Frau zuständig, ehrlich gesagt.
Da habt ihr auch eine klare Aufteilung. Ja, genau. Sie hat dir den schönen Namen geschenkt, jetzt muss sie meckern.
Genau, nee, und ich glaube schon, dass ich das große Glück habe, dass ich viel Quatsch mit den Kindern machen kann. Ich habe sie auch wieder bei, ich habe sie auch viel beim Sport. Und da sehen die mich natürlich auch manchmal rumschimpfen. So. Und dann wissen sie auch, wenn ich laut rede, dann müssen sie einmal kurz gerade stehen und wissen, worum es geht. Aber eigentlich habe ich großes Glück, dass ich sehr liebe Kinder habe, die mich nicht zu sehr nerven, die gut schlafen, die gut essen. Also ich habe da irgendwie bis jetzt Glück gehabt. Pubertät kommt ja noch.
Wir haben ja über 30 Jahre Tafel gesprochen. Mhm. Also es wird im Herbst irgendwann ein großes Fest geben. 30 Jahre, was ist das, eine Lebensaufgabe für dich? Also musst du das jetzt nochmal 30 Jahre machen?
Ja. Ja, doch,
glaube ich. Und du gibst es dann auch weiter? Hast du jetzt auch schon ein Kind identifiziert oder sind die noch viel zu jung?
Also ich schleppe die ja auch schon viel mit dahin. Ich habe tatsächlich bei meiner jüngsten Tochter, die habe ich auch Ami genannt, also genau wie meine Oma. Also da habe ich eigentlich schon, als ich danach drüber nachgedacht habe, ist schon hardcore, weil dann wäre die eigentlich jetzt so die nächste, obwohl sie die jüngste ist. Aber ja, tatsächlich, ich hoffe, dass das irgendeiner weitermacht. Ich hoffe, dass mein Bruder oder meine Geschwister oder meine Cousinen noch irgendwie Bock haben, mehr zu machen. Oder junge Leute allgemein einfach. Darum geht es ja, dass junge Leute irgendwie auch noch sich engagieren. Denn wir sind ja noch ein bisschen länger irgendwie hier vor Ort. Und ich finde, man sollte so viel tun, wie man irgendwie kann. Und wenn ich das noch lange machen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ja.
Was wünschst du dir denn für die 30 Jahre? Gibt es vielleicht doch nochmal Felder, die du belegen möchtest damit? Gibt es noch Ideen? Also Viva Con Agua hat ein eigenes Wasser. Gibt es möglicherweise da irgendwie Ideen? Oder gibt es Spendenziele, die noch größer werden sollen? Oder ist Erhalten das neue Gewinnen in der heutigen Zeit?
Ja, ist immer so schwierig, weil ich irgendwie nicht in die Zukunft gucken kann. Ich weiß nicht, wie sich das alles entwickelt. Wir haben mal gesagt, das Schönste wäre eigentlich, wenn die Tafel überflüssig ist. So, wenn die Lebensmittel irgendwie so gut verteilt werden, so gut verkauft werden in Supermärkten, dass eben nicht mehr so viel rumliegt, was in die Tonne muss.
Aber in Wahrheit wird es ja immer schwieriger, weil die Supermärkte sich immer besser organisieren. Also es werden was ja auch gut ist, es werden ja immer weniger Lebensmittel weggeschmissen. Wie funktioniert das für euch? Müsst ihr dann einfach mehr Geld einsammeln, um dann die Sachen zu kaufen? Oder
das war ja eigentlich nicht die Idee von meiner Oma, dass man, ne, sie hat ja gesagt, sie will die Lebensmittel retten. Das Gute ist, dass in der Industrie, glaube ich, immer noch genug Sachen in Müll landen, die bei uns landen müssten. So, wenn ich allein überlege, was es so für Fehldrucke gibt oder wenn man jetzt überlegt nach der EM, jetzt werden ja die ganzen EM-Sachen wieder rausgeschmissen. Ich glaube, man kann das alles noch mehr optimieren und dann ist immer noch genug da. Und wenn man sich ja so in die Zeitung guckt, dann liest man ja immer so und so viel Tonnen Lebensmittel wandern immer noch in die Mülltonne. Also da scheint ja immer noch irgendwo genug zu sein. Aber es wäre ja grundsätzlich schön, wenn die Leute gerade in so einer reichen Stadt wie Hamburg, wenn es hier allen so gehen würde, dass sie sagen, ich arbeite und ich komme damit über die Runden und bin eben nicht darauf angewiesen, dass ich noch unterstützt werde von der Tafel. So, das wäre ja irgendwie schön, wenn man irgendwie einen Weg finden könnte, dass sowas nicht mehr angewiesen ist auf so etwas. Das wäre schon der schönste Zustand, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie es geht. So, ich weiß nur, dass es immer mehr Leute gibt, die bei uns Lebensmittel oder von uns unterstützt werden wollen. Das probieren wir irgendwie zu lösen. So, aber es wäre schon schön, wenn das irgendwann mal sich so kippen würde und wenn es mal entgegengesetzt, wenn wir nicht immer mehr Kunden kriegen würden, sondern das halt mal andersrum sich drehen würde.
Wenn du einen Geburtstagswunsch äußern dürftest zum 30. Möchtest du mehr Geld, mehr Lebensmittel oder möchtest du mehr Helferinnen und Helfer haben?
Oh, das ist jetzt fiese. Aber tatsächlich in unserer aktuellen Situation, wenn ich jetzt überlege, wenn ich ins Lager gucke und sehe, das Ding ist leer, das Sommerloch kommt, wäre es in diesem Moment tatsächlich wirklich, jetzt haben wir die ganzen Moment, jetzt kommen die Unipause, jetzt kommen die ganzen Leute, die jungen Leute, die uns unterstützen, wären es wirklich Lebensmittel, ja. Das wäre jetzt gerade das Wichtigste, die wir dann verteilen können, weil ehrlich gesagt Helfer haben wir gerade.
Was ist denn das begehrteste Lebensmittel, was man am schwierigsten bekommt? Tatsächlich gibt es da so eine Schnittmenge, weil ich sag mal Brot, genau. Brot von gestern wird es wahrscheinlich immer gibt's geben. Immer. Irgendwie ja. Ist ja auch täglich Brot, ist ja auch eine wichtige Sache. Ja. Aber gibt es so ein Lebensmittel, was immer wieder angefragt wird, was aber irgendwie nicht zu bekommen ist, weil es einfach nicht über ist?
Ja, so Sachen wie so Reis, Nudeln sind natürlich Sachen,
ja,
die sind ja ewig haltbar. Und also... Also die kannst du ja ewig im Supermarkt verkaufen und auch die dann landen die irgendwelchen Restpostenhändlern, also die Überproduktion. Das sind schon Sachen, die schwierig zu bekommen sind. So Gemüse ist natürlich auch immer, es verdirbt natürlich auch schneller einfach. Also bis das dann bei uns ist, das kann natürlich nicht so wie eine Nudelpackung irgendwie lange irgendwie rumliegen, sondern das muss ja direkt wieder raus. Und wenn das dann Freitagnachmittag kommt, bis das dann bei uns so. Das sind natürlich auch Sachen, die schwierig sind oder Molkereiprodukte. So, die sind ja auch sehr kurz haltbar. Da hat man echt immer eine ganz kleine Zeitspanne. Und wenn man dann ja auch, man will ja auch keine schlechte Milch irgendwie mal andrehen. Ne? Ich sage auch immer zu den Leuten, wir wollen ja Sachen weitergeben, die wir auch selber essen würden. Ne? Ja. Ich will ja nicht einfach nur Masse irgendwie loswerden, sondern es geht ja schon darum, dass man damit auch noch was anfangen kann.
Wir haben ja schon ein bisschen Ausblick gemacht, aber jetzt kommen die beiden Ausblickfragen, die ich immer stelle zum Ende unseres Gesprächs. Das heißt, wir sind sehr auf der Zielgeraden.
Ja.
Und die erste Frage ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich tatsächlich immer noch in Hamburg, immer noch in der Tafel. Hoffentlich mit weniger Problemen in der Tafel, sondern dass wir einfach noch mehr Menschen unterstützen können und dass wir weiterhin so viele nette Leute finden, die uns unterstützen, ja.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Den HSV natürlich in der Bundesliga.
Klar.
Und Pauli auch. So, dann können wir beide
Pauli
spielen.
Auch.
Genau, können wir beide spielen. Und sonst, ich freue mich so, wenn diese ganzen neuen Bahnstrecken und so gebaut sind. Wenn diese neuen U-Bahn-Stationen da sind, das wird, glaube ich, schon cool. Ja, da freue ich mich richtig drauf, wenn dieser Nahverkehr ein bisschen einfacher ist, wenn man nicht mehr mit dem Fahrrad über 4-spurige Straßen jagen muss und so, wenn das jetzt alles, also bei uns fangen die jetzt auch an, vor der Tür gerade den neuen Radweg zu bauen und so, das ist schon cool. Und daneben kann man die neuen Bäume hin, das wird schöner.
Das ist ein schöner Ausblick, lieber Mats. Das waren aber auch schöne Einblicke, die du uns in dein Leben gewährt hast. Ich bedanke mich für eine richtig tolle Stunde über die Hamburger Tafel, über die Goldkirchen und vor allen Dingen Mats Regenbogen. Und ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.